Wir haben eingangs gehört bei den Informationen, dass wir in 2 Wochen ein Tauffest feiern dürfen. 5 Kinder im Jungscheralter wollen sich taufen lassen. Ich habe mich so gefragt, finde ich das alt genug und so? Alter der vollen Religionsmündigkeit, ich habe extra nochmal nachgeguckt, ab 14 Jahren in Deutschland. Ja. Aber sie wollen zu Jesus kommen. Sie wollen, ja, sie lieben ihn und wollen mit ihm unterwegs sein auf ihre noch kindliche Weise. Und was halt wirklich ganz klar das, was wir in 2 Wochen machen, von der Säuglingstaufe unterscheiden wird, ist, Säuglinge können nicht sich selber dafür entscheiden, sich taufen zu lassen. Das machen die Eltern und diese 5 Kinder, sie wollen es. Das heißt aber für uns als Gemeinde, dass wir eine deutlich größere Verantwortung haben, wenn wir so junge Leute taufen. Natürlich, die größte Verantwortung liegt bei den Eltern. Die Kinder sind noch in Obhut der Eltern, die Kinder sind noch nicht religionsmündig. Und es gibt auch Taufpaten für jedes der Kinder. Auch da ist natürlich dann nochmal ein größeres Maß an Verantwortung, diejenigen zu begleiten. Aber für mich ist es wichtig, dass wir als Gemeinde insgesamt wirklich versuchen, ein Raum zu sein, Raum zu bieten dafür, dass Heranwachsende Jesus besser kennenlernen können, ganz unabhängig von der Taufe in 2 Wochen, ganz grundsätzlich. Dass Menschen bei uns, ob sie jung sind oder älter sind, im Glauben wachsen können, im Verstehen dessen wachsen können, wer Gott ist, wer wir selber sind und dass es auch zur Anwendung in ihrem Leben kommt, dass es nicht eine Theorie bleibt. Deswegen möchte ich heute mit euch in dieser Predigt einen Blick auf die Taufe werfen mit einem für euch vielleicht ein bisschen überraschenden Zugang, nämlich von der Beschneidung her, so wie sie im Volk Israel und bei den Juden bis heute gelebt wird. Und da ist nämlich im Neuen Testament eine interessante Stelle zu finden, im Kolosserbrief, wo die Taufe mit der Beschneidung verglichen wird. Hört es euch mal an, könnt natürlich auch gerne mitlesen. Kolosser 2, Verse 9 bis 15, nach der Hoffnung für alle Übersetzung. Nur in Christus ist Gott wirklich zu finden, denn in ihm lebt er mit seiner ganzen Fülle. Deshalb lebt Gott auch in euch, wenn ihr mit Christus verbunden seid. Er ist der Herr über alle Mächte und Gewalten. Durch euren Glauben an Christus habt ihr euer altes, sündiges Leben aufgegeben. Nun seid auch ihr Beschnittene, nicht durch eine äußerliche Beschneidung, wie Menschen sie vornehmen, sondern durch die Beschneidung, wie ihr sie durch Christus erfahren habt. Damit meine ich die Taufe, die euer altes Leben beendet hat. Durch sie wurdet ihr mit Christus begraben. Ebenso seid ihr auch mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden, durch den Glauben an die Kraft Gottes, der ihn von den Toten auferstehen ließ. Früher wart ihr gewissermaßen unbeschnitten, denn ihr habt euch von eurer sündigen Natur bestimmen lassen und wart durch eure Schuld von Gott getrennt. In seinen Augen wart ihr tot, aber er hat euch mit Christus lebendig gemacht und alle Schuld vergeben. Gott hatte den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Auf diese Weise wurden die Mächte und Gewalten entwaffnet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Soweit unser heutiger Predigttext. Um besser verstehen zu können, was die Beschneidung beim Volk Israel eigentlich ausdrückt, wozu sie diente. Ups, ach, das ist natürlich schade. Das klappt nicht so, wie ich es gedacht hatte. Kommen alle 4 Punkte auf einmal. Vorhin ging es noch anders. Jetzt guckt einfach nur auf Punkt 1. Das erste ist die physisch sichtbare Erinnerung an die Identität der Leute aus dem Volk Israel, dass sie Jahwes Bundesvolk sind, also Gottes eigenes Volk sind. Bei der Beschneidung, da wurde ja von der Vorhaut am männlichen Penis, die Vorhaut abgeschnitten beim männlichen Penis. Und es war quasi ein Erinnerungszeichen am eigenen Körper. Das war ständig präsent. Gott hat uns ausgesucht. Er hat einen exklusiven Bund mit uns geschlossen und daher unterscheiden wir uns von dem Rest der Welt. Das war das Erste. Das Zweite ist dann, okay, Dankeschön, jetzt klappt es, jetzt seid ihr nicht so abgelenkt, könnt ihr mir besser folgen. Die Beschneidung war natürlich nur bei Männern, Gott wollte nicht, dass Frauen beschnitten werden, das will er auch bis heute nicht. Allerdings, wenn Männer zur Gemeinschaft des Volkes Israel dazugehören wollten, mussten sie beschnitten sein. Gott hatte es gesagt, am besten ganz früh nach der Geburt, dann wird es nicht vergessen, im Alter von 8 Tagen. Interessanterweise mussten aber auch männliche Sklaven beschnitten werden, selbst wenn sie keine Israeliten waren. Auch ein ganz interessanter Aspekt, es ging darum, sie wollen Teil dieser Gemeinschaft sein, die Gott sich erwählt hat und da konnten dann auch sozusagen Fremde beschnitten werden. Frauen, gut, damals war es eine patriarchalisch organisierte Gesellschaft, sie sollten nicht beschnitten werden. Bei ihnen hat es so funktioniert, entweder wurden sie halt eben von jüdischen Eltern, israelitischen Eltern geboren, dann haben sie automatisch dazugehört, also durch ihre Eltern oder halt durch die Heirat, indem sie sozusagen reingeheiratet haben oder reingeheiratet wurden in das Volk Israel. Soweit mal die praktischen Dinge und jetzt die spannende Frage, warum hat Gott so eine exklusive Gemeinschaft für sich haben wollen? Ich habe es mal so formuliert, es diente dazu, die Wahrheit, die Gott seinem Volk Israel von sich offenbart hat, über sein Wesen, dass diese Wahrheit dort lebendig aufbewahrt ist in dieser Volksgemeinschaft. Und dass die auch gecheckt haben und versuchen, das zu leben, wie sie als sündige Menschen in der richtigen Weise mit Gott zusammen sein können. Das ist das, was das Volk Israel über fast 2000 Jahre geprägt hat. Angefangen von Abraham, Isaak, Jakob und so weiter, dann Mose, David, die anderen Könige und so weiter, bis Jesus dann gekommen ist. Es war ein lebendiger Aufbewahrungsort für die Wahrheit, die Gott ganz exklusiv seinem Volk Israel über sich gezeigt hatte, die im Rest der Welt in dieser Klarheit nicht zu sehen war. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt noch zu dem Verständnis dann auch des Predigttextes, dass die Männer im Volk Israel beschnitten waren, hat sie nicht zu besseren Menschen gemacht. Das hat sie nicht für Gott annehmbar gemacht. Das hat den sündigen Antrieb in ihren Herzen nicht eliminiert, er war genauso da. Das heißt, die Beschneidung, die war eigentlich nur ein Erinnerungszeichen. Deswegen habe ich da drüber geschrieben, höchst eigentümlicher Reminder. Ein Reminder, ein Erinnerungszeichen, dass die Männer im Volk Israel, wenn sie an sich runtergeguckt haben, wenn sie Intimpflege gemacht haben, dass sie erinnert wurden, wir sind von Gott auserwählt worden. Nicht, weil wir was Besseres sind, auch nicht, um was Besseres zu sein, sondern um Aufbewahrungsort für Gottes Erwählung zu sein, seine Treue zu sein, seine Wahrheit zu sein, die er offenbart hat. Ich habe mir überlegt, was für ein Bild könnte das so veranschaulichen. Aber bevor ich jetzt teile, worauf ich gekommen bin, wollte ich mal hören, was ihr für eine Idee habt, was das veranschaulichen könnte. Ich sehe Achselzucken, ich fand es auch nicht so einfach. Jetzt seid mal überrascht. Ein Brandzeichen, Da kriegt ein Pferd ein Brandzeichen aufgedrückt. Ich habe mal gehört, das täte den Pferden nicht weh. Ich bin kein Pferd, ich kann mir es nicht vorstellen. Also mir täte es bestimmt weh. Von daher weiß ich nicht, ob die Praxis so cool ist. Aber dann ist es da eingebrannt auf der Flanke des Pferdes, wem es gehört. Und genau so war die Beschneidung. Die gehören zu Gott. Ja, Pferd kann trotzdem weglaufen von seinem Herrn. Und aber Beschneidung tut weh. Eine wichtige Ergänzung, ja, gut. Aber ich habe auch mal gehört, ich bin kein Experte, dass bis zum 8. Tag sollen sie beschnitten sein, dass das eigentlich der optimale Zeitpunkt wäre, für Kinder das durchzuführen. Also für die Älteren ist es dann nicht mehr so cool. Deswegen, ja, möglichst als Kind sich beschneiden lassen. Aber ich glaube, für uns alle ist der Zug abgefahren. Und wir sind ja auch nicht beim Volk Israel. Wir sind ja jetzt auf dem Weg in unserem Predigttext. Genau. Wir werden nämlich feststellen, da gibt es manche Parallele zu dem, was ich gerade ausgeführt habe, aber auch gravierende Unterschiede. Ich will anfangen mit dem, wozu sich Gott sein Volk Israel geschaffen hatte. Nämlich als Aufbewahrungsort, als lebendiger Aufbewahrungsort für die Wahrheit, die Gott von sich mitgeteilt hatte. Und das ist der Vers, mit dem unser Predigttext beginnt. Nur in Christus ist Gott wirklich zu finden, denn in ihm lebt er in seiner ganzen Fülle. Was Gott seinem Volk Israel von der Wahrheit über sich anvertraut hat, hat er durch Jesus in eigener Person in die Welt gebracht. Das ist ein kategorialer Unterschied. Es geht zwar um dieselbe Wahrheit, da ist kein Unterschied zwischen dem, was im Alten Testament an Wahrheit über Gott gesagt ist und über uns. Aber in Jesus war Gott selber da. Da war die reale Gegenwart Gottes zu erleben für die, die ihm begegnet sind. Gott als unser größter Schatz und unser höchstes Glück ist auf uns zugekommen vor 2000 Jahren. Er wollte bei uns sein. Und er ist wirklich Gott, das zeigt dann auch nochmal der Teil in Vers 10, er ist der Herr über alle Mächte und Gewalten. Punkt, Ausrufezeichen, 5 Ausrufezeichen und noch viel, viel mehr. Es gibt keinen, der Jesus ebenbürtig wäre, weder in der sichtbaren noch in der unsichtbaren Welt. Wir halten als erstes fest, Jesus verkörpert die Wahrheit über das Wesen Gottes. Als Person verkörpert das Jesus. Jesus verkörpert aber nicht nur die Wahrheit über Gott, sondern auch die Wahrheit über unser sündiges Wesen. Das macht er aber nicht als Lebender, sondern als Gestorbener, als Toter. Denn unser sündiges Wesen, das hat Jesus den Tod gebracht. Unser sündiges Wesen bringt den Tod. Es bringt den Tod zu uns und es bringt den Tod, wo wir sündigen, dann auch eventuell zu anderen. Und Jesus hat sich dem ausgeliefert, er, der gar keine sündigen Impulse in sich hatte, und er ist an unserem sündigen Wesen gestorben. Das ist das, was dann in Vers 13 zum Ausdruck kommt. Ihr habt euch von eurer sündigen Natur bestimmen lassen. Das ist das, was in uns bestimmend ist, an vielen Stellen. Und wir waren deshalb durch unsere Schuld von Gott getrennt. Und jetzt dieses krasse Wort, in seinen Augen waren wir sogar tot. Geistlich tot, was die Verbindung mit Gott betrifft. Hier sind wir vielleicht noch einigermaßen lebendig, vielleicht sogar quicklebendig. Aber mit diesem Quicklebendigsein kann es dann irgendwann zu Ende sein, wenn wir die Quelle des Lebens ablehnen. Gott wollte die Trennung, wollte unser Todsein nicht hinnehmen. So unendlich kostbar und wertvoll sind wir für ihn, dass er das, was uns berechtigterweise den Tod einbringt, auf sich selbst genommen hat in Jesus. Und das ist das, was wir dann in Vers 14 und 15 lesen. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Auf diese Weise wurden die Mächte und Gewalten entwaffnet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Da, wo die Mächte und Gewalten berechtigt sind, gegen uns vorzugehen, weil wir unseren sündigen Impulsen gefolgt sind und Schuld auf uns geladen haben, da wurden sie durch Jesus entwaffnet. Keine Macht der sichtbaren, keine Macht der unsichtbaren Welt kann berechtigte Anklagen gegen die erheben, deren Schuldschein Jesus bezahlt hat. Wir halten fest, das ist dann zweitens, dass Jesus mit seinem Leben, unser Gott in menschlicher Gestalt, mit seinem Leben alle berechtigten Forderungen an uns abgegolten hat. Und das ermöglicht uns, dass wir dauerhaft mit Gott zusammen sein können, glücklich und in Frieden, anfänglich schon hier in dieser Welt und dann in Vollendung in der Ewigkeit. Jetzt die spannende Frage, wie kommen wir in den Genuss dessen, was wir da Unglaubliches von Jesus geschenkt bekommen haben? Das sagt uns unser Text auch. Das beginnt in Vers 11. Durch den Glauben an Christus habt ihr euer altes, sündiges Leben aufgegeben. Nun seid auch ihr Beschnittene, nicht durch eine äußerliche Beschneidung, wie Menschen sie vornehmen, sondern durch die Beschneidung, wie ihr sie durch Christus erfahren habt. Damit meine ich die Taufe, die euer altes Leben beendet hat. Durch sie wurdet ihr mit Christus begraben. Früher wart ihr gewissermaßen unbeschnitten, denn ihr habt euch von eurer sündigen Natur bestimmen lassen und wart durch eure Schuld von Gott getrennt. In seinen Augen wart ihr tot. Wie kommen wir in den Genuss dessen, was Jesus für uns geleistet hat, was er uns gebracht hat? Das eine ist den Glauben an ihn, checken, wer er ist für die Beseitigung unserer Schuld. Und das zweite steckt hier auch in dem Text drin, das ist dann mit der Beschneidung ausgedrückt, dass wir unser altes Leben beerdigen. Und dafür steht die Taufe. Das alte, sündige Leben wird in der Ewigkeit bei Gott keinen Platz haben. Also wir müssen es loslassen, anders wird es nicht funktionieren. Und es beginnt mit der Einsicht, stimmt, so ist es, ich muss das loslassen und dann auch dem Willen, ich will es loslassen und der Willensbekundung, die man in der Taufe ausdrückt, mein alter Mensch, der soll nicht mehr das Sagen haben, er soll nicht mehr die bestimmende Größe in meinem Leben sein. Auch wenn es mich immer wieder einholen wird, dass der sündige Trieb halt in dieser Welt noch nicht abgestellt sein wird. Jetzt die nächste Frage. Ach so, nee, erst noch, wir halten fest. Zack. Drittens. In der Taufe erklären wir, dass wir uns von unserem selbstbezogenen Leben trennen wollen, dass unser altes, sündiges Leben, dass wir das aufgeben wollen und dass wir zu Jesus gehören wollen, der mit seinem Leben den Preis für unser Leben bezahlt hat. Und jetzt die spannende Frage, was hilft uns dabei, dass wir dann doch unser sündiges, selbstbezogenes Wesen immer mehr ablegen können. Denn darum geht es ja letztlich. Und auch da bin ich fündig geworden bei unserem Text in Vers 10. Deshalb lebt Gott auch in euch, wenn ihr mit Christus verbunden seid. Wir können aus uns raus die Sünde nicht entmachten. Die hat uns am Wickel. Aber wenn Gott in uns lebt, dann kann er das bewerkstelligen, was wir aus eigener Kraft nicht hinkriegen. Und das ist das Tolle bei der Taufe. Wir tauchen die Täuflinge ja nicht nur komplett unter Wasser, um zu symbolisieren, der alte Mensch wird jetzt begraben, sondern wir holen sie auch wieder hoch. Ja, wäre ja schlimm, ne? Wenn wir sie unten lassen würden. Und das soll deutlich machen, durch Jesus bezahlt Gott nicht nur den Preis für unsere Sünde, sondern er will uns auch in das neue Leben reinholen. Ein Leben, das wir uns nicht selber schaffen können, nämlich ein Leben, in dem Gott in uns die Führung übernehmen kann und Schritt für Schritt uns helfen kann, unser sündiges Wesen, das immer noch in uns lebendig ist, bewusster wahrzunehmen, zu merken, oh, da meldet sich's wieder. Jetzt will ich wieder sündigen und dann vielleicht auch eben versuchen, dagegen anzugehen. Wobei die Erfahrung lehrt, je mehr wir aus eigener Kraft versuchen, dagegen anzugehen, umso mehr zeigt uns die Sünde, dass wir ihr nicht gewachsen sind. Aber wenn wir dann scheitern, ist es Gnade, weil wir dann lernen dürfen, genau den gleichen Prozess wieder durchzugehen. Wieder zu sagen, hier, wir brauchen die Vergebung Gottes, unser sündiges Wesen, es soll sterben. Wir wollen, dass unser alter Mensch untergeht, so wie wir es in der Taufe deutlich machen. Und wir wollen uns neues Leben schenken lassen von Gott, seine Gnade schenken lassen, die Befreiung von der Sünde, das Zerreißen des Schuldscheins. Wir halten fest mit Punkt 4. Indem wir in der Taufe wieder hochgeholt werden, da bestätigt uns Gott etwas, nämlich, dass wir diese neue Identität haben, die nur er uns geben kann, dass wir Eigentum von Jesus geworden sind, durch unseren Glauben an ihn, dass wir ihm nachfolgen wollen, dass wir ihm gehören wollen. Und diese neue Identität in Jesus, sie drückt aus, dass Gott uns annehmen kann durch Jesus, obwohl der sündige Trieb in uns immer noch aktiv ist. Das ist das, was Gott uns in der Taufe beim Wiederhochgeholtwerden bestätigen möchte. Und der fünfte Punkt, ich habe das vorher schon gelesen. Unser sündiger Trieb, der ist immer noch in uns aktiv. Und das ist das Gleiche wie beim Volk Israel. Ihr erinnert euch, was ich vorhin gesagt habe über die Beschneidung im Volk Israel. Die Beschneidung hat sie nicht zu besseren Menschen gemacht. Genauso macht uns auch die Taufe nicht zu besseren Menschen. Genauso wie wenn ich meiner Frau die Ehe verspreche, werde ich noch nicht ein guter Ehemann. Das muss ich dann versuchen zu leben. Und genauso ist es mit der Taufe. Wir werden nicht zu besseren Menschen durch die Taufe, genauso wie die Juden nicht zu besseren Menschen durch die Beschneidung werden. Aber wir haben eine neue Identität bekommen durch den Glauben an Jesus und durch das Vertrauen auf ihn. Und er ist treu. Und wenn wir an ihm bleiben, er wird uns nicht aufgeben. Wenn wir uns von ihm abwenden, dann ist es schwierig, weil er uns nicht zwingen wird. Aber wenn wir immer wieder neu zu ihm zurückkehren, dann wird er uns weiterhelfen können. Und letztlich, da wo sich unser sündiger Trieb meldet, das ist ja für uns oft so ein Totalversagen, dass wir dann denken, oh, ich bin doch schon so lange Christ und jetzt mache ich es schon wieder und es kann doch nicht wahr sein, dann verdammen wir uns selber. Gott sieht es ganz anders, der sagt, jetzt hast du deinen sündigen Trieb wieder gesehen, jetzt weißt du wieder, wie sehr du verloren bist, wenn du mich nicht hast. Letztlich ist es die Einladung Gottes, wenn wir über unseren sündigen Trieb stolpern und der uns wieder hinknallen lässt, dass wir wieder zurückfinden können zu Jesus und in seine Gnade und seine Liebe. Jetzt möchte ich nochmal die beiden Reminder zusammenbinden. Das eine ist das Zeichen der Beschneidung im Volk Israel mit dem Brandzeichen. Was für ein Bild könnte passen für die Beschneidung durch Jesus? Ich höre wieder Vorschläge. Das Kreuz, ja? Okay. Das Kreuz, ja, das Kreuz. Aber mir hat es nicht gereicht, nur das Kreuz, weil ich bin so christlich geprägt, dass ich das manchmal schon als ja, Worthülse empfinde, die inhaltsleer ist, wo die lebendige Kraft drin fehlt. Und in diesem Bild habe ich gemerkt, oh, ich glaube, das ist das, was unser Gott vor 2000 Jahren höchstpersönlich für uns gemacht hat. Er hat sich so ja, in unsere Sünde reingegeben, dass sie ihn unter Wasser gedrückt hat. Jesus spricht an zwei Stellen in den Evangelien davon, dass er noch eine Taufe hat, die er getauft werden muss. Das ist aber nicht seine Taufe durch Johannes den Täufer, von der er da spricht. Da spricht er von seinem Kreuzestod, untergetaucht werden, so bis er ertrinkt im Tod. Das ist das, was Taufe ausdrücken soll. Und der in unserer Sünde, um seiner Liebe zu uns willen, untergehende Jesus streckt uns sein Kreuz entgegen und sagt, glaubt doch endlich, dass ich es gut mit euch meine. Damit wir uns ihm anvertrauen können. Und damit wir auch unser sündiges Wesen dann von ihm auch ertränken lassen. Das ist für mich das Bild für Begrabenwerden mit Jesus. Ein Bild für die neue Identität habe ich mir auch überlegt. Was hättet ihr für eine Idee? Personalausweis des Himmels? Yeah! Ich zeig's euch. Was fällt euch da vielleicht für ein Bibelwort zu ein? Der gute Hirte, wo Jesus von sich sagt, er ist der gute Hirte. Und das sagt er zum Beispiel in Johannes 10, Vers 11 und er spricht dann weiter. Ich bin der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der gute Hirte ist da im Wasser untergegangen. Er hat sein Leben für die Schafe gegeben, damit sie sich ihm anvertrauen können. Und ja, das, was du vorhin von Corrie ten Boom gesagt hast, dieses Herr, nimm meine schwache Hand in deine starke, sodass wir beide zusammen auf Siegesboden stehen können. Dieses Bild mit dem guten Hirten drückt es auf eine andere Weise aus. Jesus will unser Siegesboden sein, auf dem wir stehen können, bei dem wir sein können, der uns letztlich durch alle Stürme dieses Lebens bis hin zu Gottes Ewigkeit sicher leiten will. Die Beschneidung ist das Zeichen für das Volk Israel gewesen. Die Taufe ist das mit der Beschneidung vergleichbare Zeichen für die junge Christenheit geworden. Und das ist auch das, was auf unterschiedliche Weise in den verschiedenen Kirchen gelebt wird. Ich finde es klasse, dass wir hier bei uns in der Gemeinde keine Säuglinge taufen, sondern dass wir versuchen wollen, dass das, was ich in diesen 5 Punkten da zusammengefasst habe, dass das Menschen verstehen können, begreifen, was das für sie bedeutet und dann für sich hoffentlich auch zu der Erkenntnis kommen, das will ich. Ich will dieses physisch erfahrbare, sichtbare Zeichen haben, dass ich Jesu Schäflein bin. Ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt. Weil ich Jesu Schäflein bin, freue ich mich nur immerhin über meinen guten Hirten, der mich wohlweis zu bewirten, der mich lieb hat, der mich kennt, mich bei seinem Namen nennt. Und ich wünsche uns, dass wir, wenn wir da noch keine Klarheit für uns haben, vielleicht durch diese Predigt ein bisschen mehr Klarheit gewinnen können und dann auch sagen können, ich will diese Beschneidung des Herzens, wie Gott sie uns durch Jesus anbietet, ich möchte die für mich annehmen, ich möchte mich auf die einlassen und ich möchte mich auf den Weg des Heils machen, wie Gott ihn im Volk Israel angebahnt hat und durch Jesus umgesetzt hat und weiter durch den Heiligen Geist am Leben halten will und möglichst viele Menschen mit reinnehmen möchte. Dass sie wissen, als Getaufte, ich bin durch Jesus ein für Gott annehmbares Eigentum von Jesus geworden. Und ich will dessen würdig leben. Amen.